je mehr die Politik aus welchen Gründen immer sich selber lähmt oder gelähmt ist oder versagt, leider muss man das schon sagen, desto mehr ist die Zivilgesellschaft gefordert. Und ich sehe, dass rundherum eigentlich sehr viele Leute sehr viel tun und man alle seine Fähigkeiten einbringen kann.
Maria Pronay ist Historikerin und engagiert sich ehrenamtlich für das Projekt Fluchtweg im Georg-Danzer-Haus in Wien-Döbling. Wie sie hat sich auch die pensionierte Volksschullehrerin Maria Smith dazu entschieden, ihr frei gewordenes Potenzial Flüchtlingen zugutekommen zu lassen. Wie jeden Dienstag kommt sie aus Mödling in den 11. Wiener Gemeindebezirk, um einem afghanischen Familienvater Deutschunterricht zu geben. Er heißt Hassan Ali und flüchtete vor über einem Jahrzehnt aus seiner Heimat nach Österreich, lebte 5 Jahre als U-Boot im Burgenland und wohnt heute mit Frau und Kind als anerkannter Flüchtling in einem Wohnheim der Diakonie in Winsimmering. Auf das erste Klopfen an der Wohnungstür zunächst keine Reaktion. Ein verschlafener Mann im Unterleibchen öffnet die Tür.
Guten Morgen. Was ist los? Schläfst du noch?
Die letzte Nacht sei sehr lang gewesen, entschuldigt sich Hassan Ali. Seit er vor 5 Jahren den lang ersehnten positiven Asylbescheid bekommen hat, arbeitet er im Schichtdienst für einen internationalen Flugzeug-Caterer.
Ich arbeite in Do&Co. Essen vorbereiten für Flugzeug. Küche helfen.
Hassans Frau Zeynep kommt aus der Küche und offeriert den Besuchern unaufgefordert afghanischen Milchtee mit Süßigkeiten. Das gebietet die Gastfreundschaft. Doch Lehrerin Maria Smith winkt ab, sie möchte gerne mit dem Unterricht beginnen. Schließlich hat ihr afghanischer Schüler ein großes Ziel vor Augen, den positiven Abschluss seiner Staatsbürgerschaftsprüfung.
Die Kinos in Deutschland haben 1998 mehr.
Der Afghane spricht schon gut Wienerisch, hat aber noch große Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Deshalb hat er im Büro der Diakonie um Nachhilfe gebeten. Seitdem betreut ihn Maria Smith. Die ehemalige Lehrerin versucht ihr Bestes und überprüft, ob ihr Schützling die Lektion der vergangenen Woche auch gelernt hat.
Wir haben letztes Mal die 9 Bundesländer gelernt, ja, Ali.
Meinen Sie ganz Österreich?
Na, von ganz Österreich möchte ich jetzt die Bundesländer aufgezählt haben. Alle 9.
Das ist zum Beispiel Salzburg.
Wie heißt die Hauptstadt von Salzburg?
Salzburg.
Sehr gut. Ja. Was fällt dir noch ein?
Nicht nur Schreiben und Lesen der deutschen Sprache sind Grundvoraussetzungen zur Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Kenntnisse der Staatsbürgerkunde werden ebenso verlangt. Bis dahin ist es allerdings für Ali noch ein weiter Weg.
Wie heißt unser Bundespräsident?
Dr. Heinz Fischer.
Bravo.
Ja.
Dann der nächste höchste Regierungsmann, unser Bundeskanzler, wie heißt der? Werner Faymann.
Werner Faymann, ja. Aber ich habe komplett Name vergessen.
Szenenwechsel. In einer Altbauwohnung in der Lerchenfelder Straße im 8. Wiener Gemeindebezirk. Hier wohnt Maria Kovac mit ihrem Mann Attila, einem ehemaligen Ungarnflüchtling. Die Pensionistin, die 4 eigene Kinder und bereits 10 Enkelkinder hat, entschied sich, 2 afghanische Flüchtlinge aufzunehmen und schließlich zu adoptieren. Wie das kam? 2002 las die ehemalige Buchhalterin einen Artikel im Augustin, dem Journal der Obdachlosen, in dem über das Projekt Connecting People berichtet wurde. Das Projekt, das damals noch in den Kinderschuhen steckte, suchte Paten, die bereit wären, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen und sie ehrenamtlich und unentgeltlich zu unterstützen. Diese Idee sprach Maria Kovac sofort an.
Das Schöne an Connecting People ist, dass es so ein niederschwelliger Zugang ist. Das heißt, du lernst jemanden kennen und klappt's, ist es gut, klappt es nicht, kann man auch nichts machen. Das heißt, man hat keinen Erfolgsdruck. Und wenn man dann jemanden kennenlernt und er will auch eine Familie, was bei beiden eigentlich sehr stark da war, ja, dann stehen wir eben zur Verfügung.
Der erste Flüchtling, der im Haushalt der Familie Kovac willkommen geheißen wurde, war ein 16-jähriger Afghane. Als offen, sympathisch und freundlich beschreibt Mario Kovac den ersten Eindruck von ihrem zukünftigen Schützling.
Das war unser Wahid, der ist damals mit einem irrsinnig dicken Wörterbuch unterm Arm ist er dort hingekommen. Zum Jugendamt war das damals die Vorstellung. Und er konnte fast kein Wort Deutsch. Und wir haben halt mit Händen und Füßen miteinander gesprochen. Und später dann hat er uns erzählt, dass wir ihm schon sehr alt vorgekommen sind. Und er hat auch sofort gefragt, wo die Kinder sind. Er wollte immer unsere Kinder sehen. Ja, und dann haben wir halt am Abend unsere Kinder eingeladen und so haben wir uns einmal kennengelernt.
Auch wenn die Verständigungsschwierigkeiten am Anfang groß waren, so stimmte dennoch die Chemie zwischen Mario Kovac und ihrem minderjährigen Schützling. Je länger Wahid in der Familie blieb, desto besser wurde nicht nur sein Deutsch, sondern desto stärker wuchs auch sein Vertrauen.
Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern. Wir waren gemeinsam auf einem Berg oben, auf der Hohen Feitsch. Mein Mann, ich, der Wahid, und haben eine Wanderung gemacht. Und er ist immer vor mir hergegangen und hat immer alle Steine vor mir aus dem Weg gekickt. Und da gibt es ja jede Menge Steine, der hatte viel zu tun. Und dann sind wir so ins Reden gekommen. Naja, was tust du denn da? Und dann hat er erzählt von seiner Flucht in der Türkei, wie er da über die Berge gegangen ist und wie sie einfach auf den Steinen geschlafen haben und wie sie nichts zum Essen gehabt haben. Und dann hat er ein bisschen davon erzählt.
Warum sie sich schließlich dazu entschied, Wahid zu adoptieren, hatte einen ganz pragmatischen Grund, erzählt die ehemalige Buchhalterin. Sie konnte sich schlicht und einfach nicht vorstellen, einen Jugendlichen bei sich wohnen zu haben, der den ganzen Tag nichts tut. Damals war Wahid ihr bereits ans Herz gewachsen, hatte aber noch keinen offiziellen Flüchtlingsstatus. Damit war ihm auch eine Lehre verwirrt.
Dann habe ich mir gedacht, na, jetzt müssen wir irgendetwas machen, damit er eine Lehre machen kann. Ja, und dann sind wir eben draufgekommen, na gut, wenn wir ihn adoptieren, dann darf er eine Lehre machen. Und so ist das eigentlich, dieser Stein ist ins Rollen gekommen und hat sie dann verselbstständigt sozusagen.
Aufgrund ihrer positiven Erfahrungen mit Wahid adoptierten die Kovacs einen zweiten afghanischen Flüchtling. Er konnte kürzlich als lehrlingsbester Orthopädie-Schuhmacher seine Ausbildung abschließen und sich selbstständig machen. Seit einem halben Jahr unterstützen sie ihren dritten Patensohn, Samir aus Kabul, der gerne Elektrotechniker werden will. Auch ihn begleitet das Ehepaar Kovac auf seinem Lebensweg in seiner neuen Heimat Österreich. Wie Maria und Attila Kovac haben bereits über 500 Familien Flüchtlingspatenschaften des Projekts Connecting People übernommen. Aber es gibt auch jene Menschen, die bereit sind, Flüchtlingen ihre freistehende Wohnung als Unterkunft zur Verfügung zu stellen oder ihr leerstehendes Gartenhaus, wie im Falle des Ehepaars Regina und Emil Weber am Riederberg. Sie waren durch die jüngsten Fernsehberichte vom Krieg in Syrien emotional tief bewegt.
Wir sahen diese Zelte im Fernsehen und dachten uns, warum sollten wir nicht hier diese leerstehende Hütte einer Flüchtlingsfamilie zur Verfügung stellen? Das war eigentlich die grundsätzliche Idee dahinter. Das, mehr war es nicht.
Das Ganze lief über die Diakonie. Und zuerst wäre, glaube ich, eine ukrainische Familie vorgesehen gewesen, aber die hat dann einen Platz in der Steiermark bekommen. Und dann haben wir einfach die Daten von unseren Gästen jetzt bekommen. Und wir haben uns dann irrsinnig gefreut schon.
Und sie kamen hier das erste Mal zusammen, nach, würde ich sagen, vielen Wochen. Das heißt, hier bei uns am Riederberg war der Zusammenkunftspunkt. Das war mir schon sehr interessant von der familiären Situation. Und das Zweite war natürlich interessant, das Wetter war nicht so besonders. Also nicht besonders heißt, es hat geregnet und es war also nicht so wie heute, wo man sagt, man kann draußen im Freien sitzen, sondern es war eher eng. Und es war natürlich für sie völlig anders, nicht? Also mitten im Wald und das war schon spannend. Aber ich glaube, sie haben von Haus aus schon ein sehr gutes Gefühl gehabt. Also die waren, glaube ich, sehr, sehr angetan davon, dass sie hier einen eigenen Bereich hatten mit allem drum und dran, Küche und Bad und Waschmaschine, also ist alles da, die komplette Infrastruktur. Sie haben einen großen Garten für die Kinder und die haben sich eigentlich sehr schnell hier, glaube ich, gut eingelebt.
2 Monate dauerte die Flucht von Vater Kasem, eines syrischen Palästinensers, der Ende Oktober 2014 Österreich erreichte. Seine Frau Ayman mit ihren beiden Kindern konnte er als anerkannter Flüchtling erst Anfang Juni 2015 über die österreichische Botschaft im Libanon nachholen. Am Flughafen in Schwechat war die Familie zum ersten Mal wieder vereint, auch wenn sie sich nicht gleich wiedererkannten, da Vater Kasem in den Monaten der Flucht sehr abgemagert war. Wenn Ayman heute an diese Situation denkt, muss sie lachen. Die erste Frage, die sie ihrem Mann gestellt hat.
Wie schaust du denn aus? Auch die Kinder haben ihn zunächst nicht wiedererkannt. Dann aber haben wir uns fest umarmt und geweint. 9 Monate lang haben die Kinder gelitten und sich nur nach ihrem Papa gesehnt. Sie wollten sich nicht trösten lassen. Nach unserem Wiedersehen konnten und wollten sie ihn nicht mehr loslassen. Vor allem unsere Tochter Rama hängt sehr an ihm.
Von der Diakonie bekam die syrische Flüchtlingsfamilie das Angebot, in das Haus von Regina und Emil Weber am Riederberg einziehen zu können. Vorübergehend zumindest.
Dieses Haus habe ich bei der Diakonie am Laptop gesehen. Ich wurde gefragt, gefällt es Ihnen? Ich nehme es, war meine spontane Antwort. Ich wollte einfach in ein Haus oder eine Wohnung, egal ob klein oder groß. Das war mir ganz egal. Ich nehme es auch, wenn es nur für kurz ist, denn ich hatte einfach genug von der Zeit davor. Hier, das möchte ich betonen, fühle ich mich sehr wohl, auch wenn ich ein bisschen Angst habe wegen der Tiere im Wald.
Also es war ganz interessant, weil Sie uns auch Fotos gezeigt haben von Ihrem Wohnhaus in Damaskus. Und da sieht man, dass das eigentlich ein sehr, sehr begüterter Wohnraum war, also sehr schöne Teppiche und sehr schöne Möblage. Also das hat einen sehr gut bürgerlichen Eindruck gemacht. Vor allem sie dürfte schon aus einem eher wohlhabenden Hause stammen. Das ist zumindest der Eindruck, den die Fotos gemacht haben.
Fotos gaben einen ersten Eindruck vom Lebensumfeld der syrischen Flüchtlingsfamilie, erzählt Emil Weber. Die Fotos dokumentierten aber nicht nur ein Leben aus glücklicheren Tagen, sondern spiegelten auch Chaos, Krieg und Tod wider.
Vorgestern haben wir die Fotos gesehen übers Handy von 2 toten Neffen, die gerade beerdigt wurden. Das ist also ganz dramatisch. Sie hat insgesamt 4 Neffen verloren bisher. Dann ein Schwager, Cousins. Also das ist ein Wahnsinn, wenn man sich das ansieht. Und man sah auch in diesen Fotos die Leichen.
Emil Weber ist Unternehmensberater. Dass er und seine Frau die 4-köpfige syrische Flüchtlingsfamilie in ihrem Waldhaus aufgenommen haben, geschah aus christlicher Nächstenliebe, betont Emil Weber im Interview. Was er ebenfalls hervorhebt, dass er seinen Gästen voller Bewunderung gegenübersteht.
Ich meine, die verstehen die Sprache nicht, sie verstehen die Kultur nicht, sie sind jetzt in einem fremden Land, sie sind eigentlich völlig abhängig von anderen in Wirklichkeit und gehen mit einem unglaublichen Optimismus, finde ich, an die Sache heran. Also sie sind nicht in irgendeiner Weise unangenehm, aggressiv, schlecht aufgelegt, sondern sie nehmen das Leben mit einer unglaublichen Nonchalance, würde ich fast sagen. Gut, sie sind jung, nicht? Sie ist 25, er ist 30. Sie haben das ganze Leben noch vor sich und so sehen sie auch das Leben. Also sie wollen einfach hier etwas gestalten, bewirken und sie vor allem ist sicher jemand, der einfach viel mehr machen möchte, als sie derzeit in diesem beschränkten, auch sprachlichen Rahmen bewirken kann. Nicht? Also man merkt, dass sie darunter leidet, dass sie wahrscheinlich ihre Potenziale noch gar nicht richtig auf die Straße bringen kann.
Natürlich sind es Sprachbarrieren, die vorerst eine intensivere Kommunikation behindern, meint Emil Weber. Doch daran soll es nicht scheitern. Anfangs kommunizierten sie noch mit Händen, Füßen, einer rudimentären Zeichensprache und einem kleinen Wörterbuch. Jetzt erleichtert ihnen eine Sprachapplikation aus dem Internet die Kommunikation. Außerdem kommt jeden Tag eine ehrenamtliche Lehrerin zu Besuch, die dem syrischen Ehepaar intensiven Deutschunterricht erteilt. Schließlich ist Emil Weber über einen guten Freund auf einen syrischen Pizzawirt im Nachbarort Gablitz gestoßen. Dieser lebt bereits seit Jahren in Österreich, springt helfend als Dolmetsch ein oder unterstützt seine Landsleute, um ihnen Behördenwege zu erleichtern.
Gerade das, finde ich, ist unsere Herausforderung. Wie können wir Sie unterstützen, möglichst schnell Ihre Potenziale auch hier in Österreich zu heben und zu nutzen? Ja, Moment, du bist ein Schlimmer, aber ein Lieber. Und deswegen versuchen wir auch gewisse Dinge zu machen. Also die Kinder kommen jetzt im September in den Kindergarten hier in Ollern, also das ist der Nachbarort. Die Frau Bürgermeister hier in Sigertskirchen ist extrem positiv, extrem hilfreich. Wir versuchen jetzt, also er ist beim AMS in Thun angemeldet und eben mit dem Führerschein versuchen wir dann hier eine Basis zu schaffen, dass er arbeiten gehen kann. Für sie versuchen wir dann eben über eine Community-Gemeinschaft hier einen Anschluss zu finden, sodass dass eben auch diese Integration funktioniert. Weil was hier nicht funktionieren wird, ist, wenn die jetzt 12 Monate hier in dieser Hütte alleine leben. Also das kann es ja nicht sein. Nicht? Also es ist ganz wichtig, dass sie sich integrieren in die Gemeinschaft hier. Und daran arbeiten wir. Ist aber nicht so einfach. Nicht? Also das ist halt aufgrund der Situation, wie sie sich jetzt hier darstellt, ist das echt eine Herausforderung für uns auch, nicht? Für alle Beteiligten. Aber sie nehmen das in einer unglaublich positiven Art und Weise.
Szenenwechsel. Auch Bruno Mittermeier hat Flüchtlinge untergebracht im ausgebauten Dachgeschoss seines Hauses im niederösterreichischen Ort Pillichsdorf. Bruno Mittermeier, Mitglied der örtlichen unabhängigen Initiative Mitreden, Mitbestimmen, Mitgestalten, folgte dem damaligen Aufruf im Gemeinderat.
Zum damaligen Zeitpunkt war ähnlich wie jetzt also der Aufruf, dass sich Leute melden mögen, die also eine Wohnmöglichkeit zur Verfügung haben. Und es war uns einfach auch, also sage ich mal, ein Bedürfnis, auch etwas dazu beizutragen.
Etwas dazu beitragen, zivilgesellschaftliche Verantwortung tragen. Das waren unter anderem die Beweggründe für Bruno Mittermeier und seine Frau, ihr ursprünglich als Ferienwohnung ausgebautes Dachgeschoss Flüchtlingen vorübergehend zur Verfügung zu stellen.
Also es sind 2 Familien, insgesamt 3 Frauen, 2 Kinder, davon eines ein Kleinkind. Wie sie angekommen sind, hatten sie 3-4 Plastiksack voll mit Gewand und alles andere quasi haben sie dann im Laufe der Zeit da bei uns dazugekriegt.
Eine der Frauen ist die 38-jährige Afghanin Marzia, die vor 11 Monaten nach einer psychisch und körperlich äußerst anstrengenden Odyssee Österreich erreicht hat, gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn, den sie während der Flucht in der Türkei zur Welt gebracht hat.
Wenn man flüchtet und sich dabei mit Schleppern einlässt, ist man kein Mensch mehr, sondern wird zur Ware. Wie etwa Rauschgift, das vor seiner Übergabe ständig versteckt werden muss, bis man dafür Geld kassieren kann. So fühlt man sich als Mensch in dieser Situation. Unterwegs ist man den Schleppern total ausgeliefert. Zeigt man Schwächen, zücken sie eine Pistole. Der Weg führt über die Berge, wo es niemanden gibt, der dich bewirtet. Dazwischen halten sie dich für einige Stunden versteckt, in kleinen, dreckigen Löchern ohne Fenster. Eines ist dir klar, bleibst du in Afghanistan, erwartet dich der Tod. Aber auch unterwegs, falls du überhaupt überlebst, bist du immer mit dem Tod konfrontiert.
Marzia ist Journalistin und hat vor ihrer Flucht im Internet eine kritische Reportage über einen der mächtigsten Politiker in der afghanischen Regierung veröffentlicht. Danach wurde sie mehrmals massiv bedroht und war sich bald ihres Lebens nicht mehr sicher.
Es ist wirklich schwer, sehr, sehr schwer. Daher soll man jene Menschen, die flüchten müssen, nicht mit erniedrigenden Blicken strafen. Keiner ist darauf erpicht, sein Heim und Leben zu verlassen, um woanders zu wohnen. Gott weiß, das allerschönste Leben kann nicht dein eigenes Dach über dem Kopf ersetzen. Man flüchtet einzig und allein, um das nackte Leben zu retten. Uns allen war bewusst, dass uns auf diesem Weg Entbehrungen und Gefahren erwarten würden. Die Nacht im Wald, die Kälte, die Hitze, kein Wasser, kein Brot. Die Angst, ob dich ein wildes Tier anfällt oder du im Meer ertrinkst, ob du ausrutschst und in den Bergen schlapp machst, ohne zu wissen, ob eine Hand da sein wird, um dich aufzufangen. Es sind all die Mühsal, die wir auf uns nehmen, um einen sicheren Ort zu erreichen.
Die afghanische Journalistin kam nach Europa mit der Vorstellung, dass hier Bildung, Demokratie und Sicherheit Werte sind, die zählen. Aber auch, dass die Menschen in Europa egoistisch und kalt wären. Doch in dieser Hinsicht wurde sie positiv überrascht.
Herr Mittermeier hat uns einen großen Gefallen getan und sich um einen Artikel in der Lokalzeitung bemüht, in dem wir vorgestellt wurden. Aufgrund dieses Artikels hat uns die lokale Bevölkerung auf der Straße freundlich gegrüßt und willkommen geheißen. Wir fühlten uns gesehen und hatten nicht mehr dieses Gefühl von Fremdheit, sondern ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und dieses Gefühl widersprach dem Bild, das ich in Afghanistan von Europa vermittelt bekam, nämlich, dass Europa kalt ist und seine Menschen egoistisch sind. Als wir hier ankamen und in diesem kleinen Ort ein neues Leben begannen, verschwand die ursprüngliche Hoffnungslosigkeit. Darüber bin ich sehr glücklich und dankbar. Die Wärme und Freundlichkeit, die mir die lokale Bevölkerung bei jeder Begegnung entgegenbrachte, haben uns mit Stolz erfüllt.